Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, den akustischen Spaziergängen durch unsere schöne Stadt. In dieser aktuellen Reihe spazieren wir ja durch Wien wiederum und besuchen architektonische Juwele der Zwischenkriegszeit. Und wir haben damit angefangen, dass wir über den Werkbund und die Siedlungsformen und Wohnen in Wien in den Zwischenkriegszeiten, nicht Zeiten, sondern in der Zwischenkriegszeit, zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg gesprochen haben. Und heute werden wir diese Reihe fortführen, weil wir nämlich draufgekommen sind, oder beziehungsweise Fritzi draufgekommen ist, natürlich, dass es extrem viele tolle Bauwerke der Zwischenkriegszeit gibt, an denen man sehr oft vorbeigeht, vorbeispaziert, vorbeifährt und die man nicht als solche erkennt, und die möchten wir euch vorstellen. So, und apropos spazieren gehen, man kann mit der Fritzi auch durch Wien spazieren, wie ihr ja wisst, und sie hat jetzt ein paar besondere Führungen, und zwar, Fritzi, sag mal, welche das sind.
Also Wiener Wasser, sponsert wieder 15 Führungen, jetzt sind es nur mehr 12, vom Hochstrahlbrunnen zum neuen Jubiläumsbrunnen im 10. Bezirk. Sind kostenlos und ihr könnt, wenn ihr auf meine Website geht, wien-stadtführung.info, habt ihr direkt auf der Homepage den Link zu den Terminen und wie ihr euch anmelden könnt.
Genau. Also spaziert mit der Fritzi vom 4. Bezirk in den 10. Bezirk. Kann man das so sagen?
Dritter,
das ist natürlich
immer. Aber natürlich grenzwertig.
Es ist grenzwertig, aber jedenfalls Wasser, super Thema. Und genau, aber jetzt zu anderen architektonischen Meisterwerken, nämlich zu den, ich sag mal heute, Villen und öffentlichen Gebäuden, also der Zwischenkriegszeit. Und ich sag Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Gut, also, letztes Mal waren wir in der Werkbundsiedlung im Hitzing im 13. Bezirk, das sage ich immer falsch. Und da in der Gegend gibt es auch einige andere schöne Villen. Welche sind denn da in der Nähe von der Werkbundsiedlung, wenn wir mal da weggehen würden?
Naja, oder Architekten können wir ja eine schöne Verbindung machen. Wer hat die Werkbundsiedlung sozusagen supervidiert? Das war der
Josef Frank.
Der Josef Frank. Und der hat auch gebaut eine, wirklich die Ikone, kann man sagen, dieser Zeit. Und zwar die Villa Beer in der Wenzgasse.
Auch in Hitzing?
Auch in Hitzing, 1930. Und zwar hat er die gemeinsam mit dem Oskar Vlach gebaut, auch ein Architekt, und hat es in der Art, die er also als richtig oder als architektonische Einheit verstanden hat, eben Architektur des Hauses, Innenraum und Außenraum sozusagen als Einheit und Inneneinrichtung. Der Josef Frank war ja ein großer Inneneinrichter. Und die hat er gebaut für einen Kautschukfabrikanten. Der hat Kautschuksohlen gemacht. Der Herr Bär hat 650 Quadratmeter Wohnfläche gehabt, diese Villa. Und hat allerdings die Familie nicht sehr lange drinnen wohnen können. Die haben sie finanziell offensichtlich übernommen oder vielleicht übernommen. Es hat schon 1931, 32 finanzielle Probleme gegeben. Und es ist dann letztendlich vermietet worden. Der Richard Dauber hat zum Beispiel drinnen gewohnt, der Sänger, der vielleicht noch jemandem was sagt mit seiner Frau. Und später dann hat der Jan Kipura, der auch vielleicht... Jan Kipura.
Wer war dieser Mann?
Ein polnischer Sänger, sehr bekannter Sänger. Und seine Frau, die Marta Eggert, auch eine bekannte Sängerin. Und sein Sekretär war der Marcel Bravi.
Den kenne ich.
Gut. Und die haben
also klassische Opernsänger waren das,
oder? Ja, was? Ja, ja. Der Marcel Bravi hat in seinen Sendungen damals sehr oft vom Janky Burano geredet. Und die haben drinnen gewohnt, und dann, aber das Gebäude ist dann letztendlich versteigert worden. Mhm. Es ist dann ein bisschen vor sich hingegammelt. So, es hat auch dann in der Nazi-Zeit wer gekauft. Die Bärs haben ins Exil müssen. Und dann im späteren 20. Jahrhundert ist ein bisschen vor sich hingegammelt. Und jetzt ist es restauriert worden, gehört einer Foundation. Und ich weiß nicht, ob es schon offen ist der Öffentlichkeit. Also ich hab's. Hast du schon gesehen?
Ich war, kurz vor der Renovierung, war ich drinnen bei einer Vernissage, die fantastisch war, die von F1, einem Design- und Kunst-PR-Menschen damals, von Matthias, damals betreut wurde. Und diese Ausstellung war sehr toll, und man hat halt dieses Haus gesehen und diesen Garten, und das war wirklich, obwohl es leer war, oder vielleicht gerade weil es leer war, wirklich, wirklich ein Kunstwerk, muss ich sagen.
Also die ist wirklich sehr toll, und wenn es zu besichtigen ist, dann würde ich auf jeden Fall hingehen.
Also im 14. Bezirk ist wirklich auch der Garten wunderschön, und ja. Was gibt es denn noch für Villen aus dieser Zeit?
Beim Josef Frank zu bleiben, die Villa Bunzl und Biach ist vielleicht noch jemand ein Begriff.
Bunzl und Biach, ist das nicht irgendwas mit Papier?
Papierfabrik, ja. Dieser Bunzl hat das eben bauen lassen, auch so eine hochherrschaftliche Villa in dem Stil, aber in diesem glatten Bauhausstil. Auch die ist jetzt renoviert worden, es sind Zubauten gemacht worden, also das Ganze schaut sehr prächtig aus, man kann es kaufen. Allerdings steht Preis auf Anfrage, also ich würde sagen, gut.
Wir können zusammenlegen vielleicht.
Ja,
gut, wenn ihr, und ihr könnten eine Erzählung von Wien Villen daraus machen, dann müsstet ihr allerdings
etwas mehr spenden,
was ihr natürlich gerne machen könnt, über PayPal oder auf unserer Website steht, wie es geht. Wir werden euch informieren, sollten wir diese Villa erwerben können. Gut. Dann gibt es dort auch.
Dann gibt es noch die Villa Blum.
Die Villa Blum, wo ist die?
Die ist.
Also, Entschuldigung, wo ist denn die Villa Bunzl?
Die Villa Bunzl ist in der Kimani-Straße im 19. Bezirk. Mhm. Die Villa Blum ist wieder im 13., die kennst du?
Die kenne ich aber nicht unter diesem Namen. Die kenne ich unter dem Namen Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, wo ich kürzlich eine Ausbildung gemacht habe, und die ist in der Angermeiergasse beim Roten Berg, also gleich in der Nähe von der Bergbundsiedlung. Wir haben sie kurz erwähnt, und die Fritzi, muss ich jetzt mal sagen, normalerweise ist die Fritzi wirklich papierlos unterwegs, aber heute hat sie da ihre Zettel.
Ja, das war mir zu viel heute, papierlos.
Ja. Also eigentlich sind wir ein papierloser Podcast. Naja, jedenfalls diese Villa Blum, die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, fantastisches Gebäude, fantastisches Restaurant, wie ich schon erwähnt habe, Mensa, und ein fantastisch schöner Garten mit einer kleinen Aussichtswarte. Soweit ich weiß, ist diese Villa ursprünglich auch von einem jüdischen Fabrikanten errichtet worden, von der Familie Blum. Und ist dann aber, also der musste dann emigrieren, und diese Villa hat eine sehr komische Nazi-Vergangenheit irgendwie. Es gibt so Gerüchte, dass Flugzeugmotoren dort im Keller gebaut wurden und so. Weißt du ein bisschen mehr über die Villa?
Nein, ich kenne nur Bilder von den Kellern, und die sind wirklich mit Ziegeln ausgekleidet und so weiter. Also es muss sich da irgendwie ein bisschen was abgespürt haben.
Es gibt aber jedenfalls eine sehr toll von der Uni, eine Dokumentation darüber, was also gemacht wurde, und also während der Nazi-Zeit, und sehr gut aufgearbeitet, kann man sich dort anschauen, und es ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Nun gut, jetzt von den Privathäusern zu den größeren Wohnhausanlagen aus der Zwischenkriegszeit. Siedlungen ist das Stichwort. Was fällt dir dazu ein?
Ja, da würde ich aber nur zwei, also möchte ich da rausnehmen, stichprobenmäßig. Gemeindebauten lassen wir überhaupt weg, weil das wäre eindeutig zu viel.
Ein paar haben wir ja schon erwähnt, das machen wir ein anderes Mal.
Also ich sage Einmal die Stachansiedlung, die ist mir persönlich ein Anliegen, weil wir als Installationsbetrieb dort die Installationen später gemacht haben, also nicht bei der Neuerbauung, weil die war Anfang der 20er Jahre von der christlich-sozialen Baugenossenschaft Heim, Bauwohn- und Siedlungsgenossenschaft Heim, also nicht von der G7 errichtet. Und diese Siedlung hat so einen dörflichen Charakter.
Mhm. Wo ist die?
Die ist Johann-Staud-Straße, Galizienstraße, mhm, Pönninger Weg. Wenn jemand kennt, die Kufner Sternwarte, mhm, die gehört eigentlich in diesen Compound, oder wie man sagen mhm kann.
Also hinterm Otterkringer Friedhof eigentlich, kann man sagen.
Genau, und vis-à-vis vom Otterkringer Bad. Das im Übrigen auch aus dieser Zeit stammt, aber völlig verändert ist, also eigentlich so nicht mehr erwähnt.
Das ich extrem empfehlen kann, also da kann man, das ist einerseits ein Hallenbad, mhm, der andererseits ist ein Freibad, man hat den schönsten Blick auf Wien.
Ja.
Es sind am Weg hinauf mit dem Bus, entweder, ja, wurscht, kann man in die eine oder in die andere, im oder gegen den Uhrzeigersinn fahren, sind dann auch noch nette, wirklich authentische Heurige.
Oberhalb vom Otterkringer Bad mit wunderbarer Aussicht.
Mhm. Und eben das Bad ist auch toll. Und da ist eben diese Kufner Sternwarte und da ist eben die Stachansiedlung. Und also
mit einer Kirche, die eigentlich eine Wallfahrtskirche war.
Aha.
Da ist man zur Teresa von Avila gewallfahrtet.
Gewallfahrtet.
Haben wir übrigens schon besprochen in einer...
Ja, über die Galizienberg und diese ganzen Geschichten. Habt ihr fürs Schwimmbad auch die Installationen gemacht?
Nein, wir haben auch die Originalinstallation nicht gemacht. Aber dann haben wir sehr viele neue Häuser eingerichtet, also neuere Häuser eingerichtet. Ja, und...
Was habt ihr da gemacht?
Was wir gemacht haben? Ja, Gas- und Wasserleitungen und Heizung. Was halt unser Job war.
Das hast du in unseren wirklich auch sehr hörenswerten Folgen über die Bäder mal erzählt.
Ja.
Wie die Häuser ausgestattet hat.
Ja,
das waren noch Zeiten.
Ja.
Schon jetzt erzähl, hättest du denn damals gedacht, dass du mal in einem Podcast-Studio davon erzählst?
Wenn du mal gesagt hast, der Podcast, hätte ich keine Ahnung gehabt, wovon du redest. Allerdings weiß nicht, ob damals wer eine Ahnung gehabt hat, was das ist.
Nein, glaube ich nicht. So wie jetzt manche Menschen keine Ahnung mehr haben, wie sie sich die Hände gescheit waschen, obwohl nach Corona.
Naja, also, ja.
Okay, also die Villa Stachan, das ist in einem...
Stachansiedlung,
Entschuldigung, natürlich. Was heißt dörflicher Charakter?
Naja, das hat sogar ein Eingangstor, mehr oder weniger, und ist eben so zusammengefasst zu kleinen Einheiten. Und also zu meiner Zeit hat es noch Geißler gegeben und ein Gasthaus und so weiter. Also wirklich, und eben wie gesagt, diese Genossenschaft gibt es heute noch.
Und waren das also Einfamilienhäuser oder Mehrparteienhäuser?
Teils. Also es waren Stief, der Galizienstraße waren Häuser, Mehrparteienhäuser mit einigen Stiegen und viele Einfamilienhäuser.
Ich glaube, du hast mir da mal eine Anekdote erzählt von einem Menschen, der dort irgendwas Besonderes zu dir gesagt hat. Was war es? Ach Gott. Sehr unspezifisch natürlich, aber irgendeine lustige Geschichte von einem Mann, der auf dich zugekommen ist und irgendwas Absurdes zu dir gesagt hat.
Okay.
Na egal, wir werden es. Es gibt sicher ein paar Hörerinnen und Hörer, die sich so gut auskennen mit unserem Podcast, dass sie uns das vielleicht sagen kann. Also wer es weiß, schreibt es uns über Instagram oder Facebook. Gut, Stachansiedlung und die andere Siedlung?
Ist die Siedlung beim Wasserturm.
Beim Wasserturm in Favoriten.
Raxstraße und das Grätzl Stefan-Fadinger Platz und so runter. Und die ist deswegen interessant, das war eine dieser Siedlungen, wo man teilweise auch selbst mitgearbeitet hat an den Häusern. Mhm. Aber dann später ist es ein bisschen zerfleddert, da hat den Siedlungscharakter verloren, weil einzelne Häuser verkauft worden sind. Also an einzelne Personen, jetzt nicht Genossenschaftshäuser weitergegeben, sondern sozusagen als Einfamilienhäuser.
Mhm, also quasi rausgenommen wurden.
Ja, mehr oder weniger. Aber was da erwähnenswert ist, dass diese ganzen Gassen dort, also Thomas-Münzer-Gasse, Stefan-Fadinger-Platz und so weiter, nach evangelischen, frühneuzeitlichen Menschen benannt sind.
Aha.
Und das hat mich sehr interessiert, warum. Und da habe ich einmal den Peter Autengruber, den vielleicht wer kennt, falls er Wiener Straßennamen-Lexikon hat. Das ist halt der...
Der Wiener Straßennamen-Guru?
Mehr oder weniger. Und der hat mir gesagt, also in den... nach dem Ersten Weltkrieg hat man sowieso mit der Weimarer Republik hat man die also quasi als Nachbarschaft anerkannt, und etwas später wollten die Sozialisten, also besonders der Robert Danneberg hat da sehr viel dazu beigetragen, gesagt, nein, man kann die Straßen nicht immer nur nach Siegern benennen und nach Generälen oder was weiß ich, sondern man muss sie auch entweder nach Verlierern oder nach gewöhnlichen Leuten, sagen wir so, benennen.
Das ist eine super Sache.
Und mit denen hat man sich ja identifiziert, allerdings waren da sehr viele evangelisch davon, und zwar sind das Namen, die im Bauernaufstand im 16. und 17. Jahrhundert, aha, in den Bauernaufständen in Deutschland also Bedeutung gehabt haben.
Also der Stefan Fadinger war ein Oberösterreicher, soweit ich das weiß.
Ja, kann jetzt noch. Muss aber damals nicht unbedingt der Oberösterreicher gewesen sein.
Nein.
Ja, also kann
aber
man.
Das ist ja wirklich interessant. Ich meine, Geschichte schreiben ja die Sieger, wie es so schön heißt. Vielleicht ist das auch, ich würde jetzt nicht sagen Verliererinnen grundsätzlich, aber das ist vielleicht auch eine Politik, die ja in der Seestadt dann wieder aufgegriffen wurde, wo man ja konsequent alle Namen nach weiblichen
Namen verwendet hat.
Also nach Frauen, historischen Frauen, oder nicht nur historischen, aber nach Frauen benannt hat, was ich ja super finde.
Ja,
also das war eben...
Kann man sich prüfen,
wen
man kennt.
Und andererseits, so Straßennamenbenennungen sind schon wirklich interessant, weil es gibt
sind sehr politisch vor allem.
Ja, also in Salzburg zum Beispiel sind ja auch viele... Also gab es viele Diskussionen um Straßennamen und eben Entnazifizierung und so. Und ja, also ich gibt es in Wien auch natürlich. Ich meine, man braucht hier nur diese Lueger-Ring, Umbenennung geben und so weiter und so fort. Sehr interessant. Ja, vielleicht noch jetzt, bevor wir weitergehen zu anderen öffentlichen Gebäuden, oder Gebäude im öffentlichen Interesse, sowas wie Industriegebäude, was fällt dir dazu ein?
Industriegebäude?
Industrie und Handel.
Naja, also mir, das ist aber wieder eine persönliche Erfahrung als Kind, fällt da die Firma Koreska ein.
Was? Hat die gemacht?
Die Firma Koreska, die haben, also die war in der Wattgasse, 48 glaube ich, ich könnte jetzt nicht sagen, was Eck, Wilhelminenstraße oder Gassen weiter drunter. Und zwar haben die Papierwaren erzeugt. Zum Beispiel Durchschlagpapier, was kein Mensch heute mehr kennt. Kennst du nur dünnes Durchschlagpapier?
Ja, das ist zum Beispiel, wenn man auf früher Rechnungen mit der Hand geschrieben hat man das...
Ja, oder mit der Schreibmaschine. Also mit der Schreibmaschine hast du ein dünnes Papier gehabt, dann ein Blaupapier, dann wieder ein dünnes Papier, wieder ein Blaupapier und dann das Rechnungsformular oder was auch immer, oder Kostenvoranschlagsformular. Und da hast du auf der Schreibmaschine geschrieben, hast die 100-mal vertippt, oder E-Mail zumindest. Und dann hast du gehabt so ein Tippex, was du reingegeben hast, es war weiß. Und da hast du das also dann damit ausgebessert, den Fehler. Und das Original hat ja nett ausgeschaut und die Durchschläge haben ausgeschaut, in der Frage nicht. Mit 100, weil da hast du natürlich jeden Fehler
dann gesehen
und das ausbesserte. Also das war... Grundgeschäft von denen.
Also wenn du zum Beispiel für die Stachansiedlung eine Rechnung geschrieben hast, hast du das so gemacht?
Ja, lange, lange Zeit. Dann ist schon ein Papier gekommen, wo du immer mehr Kopien gehabt hast auf dem Papier und hast nichts mehr reinlegen müssen. Und diese Firma Koreska hat dann nach dem Krieg relativ bald ein durchsichtiges Klebeband erfunden.
Nach dem Ersten Weltkrieg?
Nach dem Zweiten. Die Firma hat schon gegeben, also in den, ich glaube sogar schon Ende des 19. Jahrhunderts. Und die haben, das war ihm sehr markant, dieses Gebäude, um aufs Gebäude zurückzukommen. Da ist, hat einen Turm gehabt, einen Eckturm, hat es noch immer wahrscheinlich, obwohl es, glaube ich, nicht mehr Choresca gehört. Und da ist Chores, oben groß Chores drauf gestanden.
Und das K?
Bitte? Das K, das Chores. Nein, Chores war wahrscheinlich die Markenbezeichnung. Ja, und dann haben die eben nach dem Zweiten Weltkrieg dieses durchsichtige Band erfunden und haben es Tixo-Band genannt.
Ach.
Und dieses Tixo-Band war zwar ein Markenname für ihre Marke, ist aber so bekannt geworden und so nachgemacht worden, Tesa und was weiß ich nicht, was alles, dass egal, wer das gemacht hat, hat man gesagt, ein Tixo-Bandl. Ne? Oder wenn du, ich weiß nicht, wenn du jetzt ein Geschenk verpackst.
Sage ich natürlich auch Tixo.
Ich brauche ein Tixo-Bundle. Mhm. Egal jetzt, und schaust aber nicht, ist es ein 3M oder ist es ein Tesa oder was auch immer. Und das hat die eigentlich sehr viel Umsatz gekostet. Mhm.
Weil die das nicht patentiert haben vielleicht.
Vielleicht, aber es hat nicht, das glaube ich aber gar nicht, aber egal.
Mich hat das extrem irritiert, als ich begonnen habe, Menschen aus Deutschland kennenzulernen. Mhm. Die haben, sagen nämlich nicht Tixo, sondern die sagen Tesafilm.
Tesa, ja.
Aber das hat mich total irritiert, weil Tixo ist halt Tixo.
Tixo ist Tixo. Und die ersten waren im 3M. Bei denen hat es der Chores eben kennengelernt. Also das ist auch eben, wie
dass
gesagt,
dass der Tixo eine Wiener Erfindung ist, das finde ich ja schon fantastisch.
Also das wusste ich gar nicht.
Nein.
Okay, ist aber auch persönlich von mir, weil ich am Schulweg von der Straßenbahn zur Großmutter jeden Tag vorbeigegangen bin.
Hm.
Gut.
Sehr nett. Ja. Und wo du nicht vorbeigegangen bist, war zum Beispiel das Dorotheum, oder?
Das Dorotheum, also diese. Wir reden jetzt nicht vom Dorotheum in der inneren Stadt, sondern da hat es ja verschiedene Dependancen gegeben, weil jeder Mensch oder die ärmeren Schichten, oder zum Beispiel meine Großmutter, habe ich glaube ich schon einmal erwähnt, hat immer ein neues Bettzeug original verpackt gehabt. Und am Monatsende, wenn wirklich kein Geld mehr da war, hat es das original verpackte Bettzeug ins Dorotheum gebracht, in irgendeiner Filiale.
Wirklich?
Halt, wahrscheinlich in 15. Bezirk, hat ein paar Gräscherl dafür gekriegt und hat es dann nach dem ersten wieder ausgelöst.
Echt?
Echt, ja. Das war so. Dorotheum war eine große Unterstützung. Und da hat es eben sehr viele, es gibt ja jetzt auch noch etliche Filialen.
Aha.
Und da hat es eben zwei, die als architektonisch ja durchaus als besonders erwähnenswert sind. Eines in der Schanzstraße im 15. Aha. Bezirk, also dort beim Wasserreservoir rum, das nicht mehr in Betrieb ist als Dorotheum. Da hat zum Beispiel das Wien-Museum Archive gehabt.
Mhm.
Und dann gibt es eines im 10. Bezirk, fragen wir jetzt nicht nach der Adresse.
In der Erlachstraße.
In der Erlachstraße, Erlachgasse, danke. Das ist heute noch als Dorotheum bekannt. Die sind bemerkenswert. Das in der Erlachstraße ist rot, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und die haben wirklich eine Architektur. Ich meine, ich sage immer, es muss einem gefallen, das ist jetzt nicht gefällig.
Ja, ja.
Schön, in dem Sinn.
Es ist jetzt nicht das Palais Ferstl.
Na, und auch das muss einem
auch
nicht
gefallen.
Auch
das muss einem nicht gefallen.
Ja. Also.
Aber es ist halt Zwischenkriegsarchitektur at its best.
Ja, und sehr, sehr interessant, finde ich.
Mhm. Und ganz kurze Frage noch, warum hat das Dorotheum diese Häuser gebaut? Haben die haben offensichtlich
der Bedarf.
Das Geld gehabt auch.
Naja, und der Bedarf war da halt. Weil das Dorotheum gibt es ja seit, was ist, 1707 oder was, da war es Frage- und Versatzamt, hat das geheißen. Ist im Übrigen der Ertrag von diesem Dorotheum zugute gekommen, dem Bau des Großarmenhauses des heutigen alten AKH.
Ach.
Und dann sind die umgezogen, Ende des 18. Jahrhunderts, wie die Klöster aufgekommen waren. Mhm. Da war in der heutigen Dorotheagasse das Dorothea-Kloster.
Mhm.
Und das ist aufgelassen worden. Und dorthin ist das Dorotheum gezogen. Darum heißt es ja Dorotheum.
Ach so ist das.
Nach dem Kloster.
Ich habe auch nicht gewusst, dass das Dorotheum, also wirklich für so wirklich Pfand im kleineren Sinn irgendwie war, sondern ich meine, für mich ist Dorotheum so Antiquitätenhandel, Schmuckschätzen.
Ja, für dich ist es ein Auktionshaus.
Für mich ist es ein Auktionshaus, aber das ist es nicht, offensichtlich nicht immer gewesen.
Nein, das ist auch heute noch nicht.
Ach so.
Also früher zum Beispiel, das machen die jetzt auch nicht mehr, aber angenommen, du hast einen Brillantring von der Großmutter geerbt bist und wolltest wissen, was der wert ist, bist ins Dorotheum gegangen, hast gesagt, du möchtest den Brillantring versetzen und der hat gesagt, ja, sie gelingen jetzt so und so viel und du hast in etwa gehabt an Wert, was das hat. Heute machen sie es nicht mehr. Heute musst du halt zahlen dafür. Heute sagen sie, ja, wir schätzen das gerne, aber viele, viele Leute gibt es, die Dinge versetzen. Mhm. Also und dann natürlich zu günstigeren Konditionen als bei einem privaten Pfandleiher.
Ach so?
Ja. Es gibt mehr Leute, die das brauchen, müssen wir glauben.
Ja, das ist leider wirklich so.
Ja.
Naja, mit diesen nachdenklichen Gedanken schließen wir unsere heutige Folge und hören das nächste Mal, wo man dann die Arbeit findet.
Genau.
Genau. Ich sage für heute Servus Fritzi und vielen Dank.
Servus Edith, auch danke.
Bis bald.
Ja.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.